Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute ein sehr kontroverses Thema, sehr pulsierendes Thema, nämlich ich möchte mit einem Experten über 5G reden, über dieses Netz, was da aufgebaut wird, über die gesundheitlichen Relationen oder Informationen dazu, was es auf dem Markt gibt. Ist es gesundheitsförderlich, ist es gesundheitsschädlich? Was weiß man und was weiß man nicht? Das ist das Thema, das ich mit dem Professor Dr. Dr. Harald Wallach gerne besprechen möchte. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Unangenehmes Thema einerseits. Ja. Wir wissen nicht, was hier alles passiert und kommt. Ich habe nur heute Morgen in den Nachrichten gehört, da wird wieder ein großes Corona-Paket geschnürt vom deutschen Staat, für die wirtschaftlichen Problematiken ein bisschen abzudämpfen. Auf der anderen Seite steht aber auch im Kleingedruck, dass noch so und so viele Millionen, und sind große Zahlen, noch ins 5G-Netz reinfließt. Was der Zusammenhang ist zu 5G, weiß ich, zu Corona weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist so. Wie siehst du das, diese Situation 5G-Netz?
Also ich bin an dem Thema immer so am Rande dran, weil es mich halt als Bürger und als Wissenschaftler interessiert. Also Spezialist würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bin, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und was mich eigentlich sehr, sehr nachdenklich stimmt, ist erstens die Geschwindigkeit, mit der das alles transportiert wird, die Kaltschnäuzigkeit, mit der alle möglichen Leute sagen, es ist völlig unkompliziert und völlig unproblematisch, und die scheinbare und angebliche Alternativlosigkeit dieser Technologie. Das stimmt mich zunächst mal einfach skeptisch, weil das ist so eine Trias von Argumentationen, die aus meiner Sicht typisch ist für, ich will nicht darüber diskutieren und ich will auch nicht, dass jemand Fragen stellt. Und das macht mich immer grundlegend skeptisch. Und deswegen finde ich das problematisch. Was ich vor allem problematisch finde, ist der folgende Zusammenhang. Wenn man so die erste Generation von Mikrowellen anschaut, und es sind ja Mikrowellen, die da verwendet werden für diese Kommunikation, dann waren die vergleichsweise niederfrequent und hatten daher eine größere Wellenlänge.
Ja.
Daher war auch die Reichweite etwas größer. Man hat auch größere Antennen aufgebaut, damit die das verteilen können. Und je schneller die Frequenzen werden, in diesem hohen Gigahertz-Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, mit diesem 5G-Netz, müssen die Repeater-Antennen öfter aufgestellt werden. Das Netz wird dichter und die Bestrahlung kommt jetzt aus dem All, damit jedes Wüstenloch und jede Milchkanne auf der Welt diese Information empfangen kann. Und warum ist das so? Eigentlich nur, damit wir ein autonomes Internet der Dinge kriegen. Also, dass der Kühlschrank weiß, wann die Milch fehlt und die Kaffeemaschine weiß, wann ich aus Mallorca komme und sich anstellen kann. Und eben die Milchkanne irgendwann mal weiß, wann das Milchauto kommt oder sich selber registrieren kann, weiß der Kuckuck was.
Also ist eigentlich alles steuerbar, weil wir uns als Mensch oder als Teekanne in einem Netz voller Strahlen bewegen.
Ja, und das ist eigentlich eine Entwicklung, die ist nicht von uns gesteuert, sondern die wird sozusagen von der Technik gesteuert, von außen. Es ist also die Robotik, die Artificial Intelligence Community, die das will, weil dann kann man nämlich die künstliche Intelligenz erzeugen, um diese ganzen Dinge am Laufen zu erhalten und dabei gleich die Informationen abzugreifen, die man braucht, damit man weiß, wie sich der Nutzer fühlt und was er gerade will und was er braucht und ob ich ihm jetzt ein Angebot für einen Witzfilm machen soll oder ein Angebot für einen Pornofilm oder weiß der Kuckuck was. Ja. Also das ist eigentlich die Intention, die dahinter steht. Alle andere Technik, die wir bis jetzt erzeugt haben, die haben wir erzeugt, weil wir etwas wollten. Also wir haben Kaffeemaschinen erfunden, weil wir zu faul waren, Kaffee zu kochen. Wir haben Autos erfunden, weil wir schneller unterwegs sein wollten als mit Pferdefuhrwerke. Und wir haben Eisenpflüge erfunden, weil die tiefer greifen als die Holzpflüge und so weiter. Jetzt passiert was ganz Eigenes, nämlich die Technik, die wir erfunden haben, die verselbstständigt sich in der Artificial Intelligence Community und erzeugt jetzt unsere Wünsche, auf die wir plötzlich eingehen, ohne dass wir drüber reflektieren, ja, wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt 5G an jeder Milchkanne und wer braucht das? Müssen wir denn tatsächlich selbstgesteuerte Autos haben? Denn ohne so ein Netz geht es dann nicht mehr. Ja, da muss man tatsächlich diese ganze Möglichkeit haben. Müssen wir tatsächlich diese ganzen Techniken haben, die dieses Netz voraussetzen? Und was macht das dann mit uns? Diese ganzen Reflexionsprozesse fehlen komplett. Stattdessen wird uns suggeriert, das ist alles unkompliziert, das ist alles völlig unschädlich und das hat überhaupt keine Konsequenzen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, weil das nämlich zu Folgendem führt. Falls es tatsächlich irgendwann mal rauskommt, dass es gesundheitliche Konsequenzen hat, dann ist das alles schon viel zu weit gediehen, als dass irgendein vernünftiger Politiker zugeben würde, dass es so ist und es abschaltet. Das ist kaum denkbar. Also die Beispiele für Rückentwicklung von schädlicher Technologie in der Geschichte sind, glaube ich, so viele. Maximal.
Also Asbest ging 80 oder 100 Jahre.
Ja, Asbest ist ein Beispiel, aber das haben wir nicht unbedingt gebraucht. Dafür gab es andere Technologien. Ozon ist ein Beispiel, haben wir rückentwickelt. Haben wir dann nicht mehr, Fluorkohlenwasserstoffe, die das Ozon vernichten, ist ein Beispiel. Haben wir nicht mehr gebraucht, weil wir andere Stoffe hatten. Aber erst als wir andere Stoffe hatten und andere Technologie, haben wir das rückentwickelt. Ja. Schusswaffen ist ein anderes Beispiel. Hat mir meine Logiklehrerin mal erzählt, Hide Ishiguro war das am University College in London. Die war Japanerin und die hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass auf einer der japanischen Inseln im 17., glaube ich, Jahrhundert Schusswaffen eingeführt wurden. Und der erste Krieg, der war so fatal und verheerend, dass die Leute dann die Schusswaffen wieder abgeschafft haben. Aber das hielt nur ein paar zig Jahre oder so, dann haben sie es natürlich wieder eingeführt. Also ich will damit sagen, die Einführung neuer Technik, die geht ganz schnell. Aber die Ausführung oder die Abwicklung neuer Technik, wenn man merkt, sie tut einem nicht gut, die ist extrem kompliziert. Mhm. Und wenn wir jetzt tatsächlich Gesundheitsschäden sehen sollten, ich kenne jetzt einige Ärzte, die erzählen mir immer wieder von Leuten, die sehr stark dran leiden, dann werden wir den Teufel tun, dieses Ding wieder abzuschaffen. Dann suchen wir uns halt irgendwelche pharmakologischen Fixes für die Probleme, die dann auftauchen. Oder wir sagen, es hat damit gar nichts zu tun, das bildet der sich nur ein. Da gibt es eine neue Kategorie psychischer Krankheiten, nämlich 5G-Angst oder weiß der Geier was. Aber das wird die Probleme nicht lösen. Und das macht mir Sorge, weil ich glaube, wir müssten damit vernünftiger und informierter umgehen. Und zwar erstmal das wirklich sorgfältig studieren, was da passiert und dann überlegen, ob wir es wollen. Und wenn wir dann zu einem informierten Konsens kommen, dass wir es wollen, dann können wir es ja von mir aus einführen. Mhm. Aber nicht so, dass Elon Musk vom amerikanischen Präsidenten die Erlaubnis kriegt, er kann da mal so 12.000 Satelliten ins All schießen, die diese 5G-Strahlen auf die Erde runterproduzieren, weil er das braucht, damit seine Teslas fahren oder weiß der Geier warum. Ja? Das finde ich nicht die entsprechende politische und auch demokratische Methode, damit umzugehen.
Das macht er. Das macht er jetzt gar nicht.
Ja, das ist wenig bekannt. Ist wenig bekannt, aber das ist vor kurzem ist dieser Beschluss gefasst worden und der hat eine eigene Firma gebaut für dieses Zeugs und wird auch immer wieder mal in der Zeitung kolportiert. Nur ist den wenigsten Leuten der Zusammenhang klar. Die denken, der schickt die Satelliten zur Gaudi ins All, ne, damit er, was weiß ich, Fußball übertragen kann. Macht er aber nicht, sondern das sind Satelliten, die im Prinzip dazu dienen, dieses 5G-Netz flächendeckend auf der Welt zu verbreiten. Und das macht mir große Sorge, weil wir dürfen nicht übersehen, dieser Planet hat sich entwickelt in einem sehr delikaten Gleichgewicht von kosmischer Strahlung und selbst erzeugten Schutzprozessen. Also unsere Atmosphäre, die ganze Ozonschicht, was auch immer. Das ist ja auch ein Schutz gegenüber kosmischer Strahlung gewesen. Und jetzt fangen wir an, wir Idioten möchte ich fast sagen, an, diese Balance von Bestrahlung und Schutz gegen Bestrahlung mutwillig zu zerstören, weil wir ein paar technische Gadgets rennen lassen wollen. Also da frage ich mich, wie blöd muss man eigentlich sein, um sowas zu machen?
Also es ist ein Feldversuch, denn wir wissen
das
nicht, was wir tun.
Das ist ein maximaler Feldversuch, weil es wird keinen Platz auf dieser Erde mehr geben, an dem man sich entziehen kann.
Und was ich jetzt auch gerade so schlimm finde, ich meine, da macht einfach jemand etwas über das All und hat eigentlich Zugang auf jedes Land.
Ja, das ist der springende Punkt.
Ich meine, wir Schweizer sind jetzt zum Beispiel im 5G. Ich glaube, das ist jetzt auch im Moment alles gestoppt. Da wird es jetzt erst Untersuchungen geben, bevor wieder irgendwas gebaut wird, weil der Widerstand vom Volk schon da war. Nützt uns aber auch nichts, unsere Eigenständigkeit als Land, wenn plötzlich von all...
Ja, also wie das dann konkret technisch funktioniert, das weiß ich nicht genau. Möglicherweise kann man die Dinger an- und abschalten, wird man vermutlich können, ja. Und möglicherweise kann man dann auch die Schweiz ausnehmen oder Deutschland oder Europa oder keine Ahnung was. aber die Technologie und die Entwicklung ist eigentlich vorhanden. Deswegen gibt es ja auch ein relativ großes Netzwerk an internationaler Wissenschaft, dem ich mich auch angeschlossen habe, die dagegen opponieren und protestieren, dass man so ungeschützt und unüberlegt in diese Technologie hineinstolpert.
Du hast mir heute einen ganz neuen Ansatz gegeben, das fand ich ganz wertvoll. Ich möchte aber noch in die Punkt diese 2,4 Gigahertz reingehen. Mhm. Ich hatte kürzlich eine Sendung gemacht mit dem Dr. Klinghardt und der hat da vehement gesagt, dass genau dieses Frequenzband eine biologische Wirkung hat auf unseren Körper. Man könnte auch andere Frequenzen nehmen. Möglicherweise findet man ja eine Frequenz, die gar nicht schädlich wäre auf dem menschlichen Körper.
Weiß ich nicht. Müssen wir wahrscheinlich untersuchen und rechnen. Aber das ist ein wichtiger Hinweis, den greife ich gern auf, weil die Argumentation über die Unschädlichkeit von Mikrowellenstrahlung für biologische Systeme wird ja immer über die Wärmebelastung geführt. Mhm. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel in die öffentliche Diskussion geht, dann sagen die Befürworter von Mobilfunk, das ist alles gar nicht so tragisch, weil die Wärmebelastung, die da gemessen wird, die ist minimal und die kann keine Veränderungen durchführen. Das stimmt vermutlich bis zu einem gewissen Teil tatsächlich. Aber was komplett übersehen wird, ist die Frequenz und die Resonanzbeziehungen der Frequenz zu biologischen Strukturen. Mhm. Das wird immer ausgeblendet und ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute da nicht sorgfältiger drüber nachdenken, weil das ist schon seit den 70er Jahren, als Fröhlich seine Versuche gemacht hat, bekannt, dass es sowas wie langreichweitige Kopplung gibt. Das funktioniert über Frequenzkopplung. Das heißt, Frequenzen, die haben eine bestimmte Wellenlänge, die gehen in Resonanz mit Strukturen, die eine analoge bzw. eine teilbare oder eine vielfache Längenstruktur haben. Das kann man selber ganz einfach ausprobieren. Da kann jeder so einen kleinen Selbstversuch machen. Es gibt immer wieder mal so runde Strukturen, so romanische Krypten eignen sich besonders gut dafür, aber auch andere Baukörper, die geschlossen sind und die eine symmetrische Struktur haben, wenn man sich da reinstellt in die Mitte und man geht mit der Stimme die Tonleiter langsam hoch, so, dann gibt es irgendwann mal einen Punkt, an dem die Frequenz des Raumes getroffen ist, wo die Wellenlänge des Tons, den ich abgebe, ein Vielfaches oder ein Teilbares der geometrischen Proportion des Raumes ist und plötzlich wird es ganz laut. Mhm. Und zwar nicht, weil ich lauter werde, sondern weil ich eine stehende Welle erzeuge, dadurch, dass ich die Frequenz dieses Raumes getroffen habe. Ja? Weil die Frequenz, die ich anstimme, eine Wellenlänge erzeugt, die eine proportionale Größe zur Länge des Raumes sind.
Ja.
Ja, das ist ein Resonanzphänomen. Kann jeder überprüfen und nachbasteln in solchen Räumen. Und das Gleiche trifft auch für elektromagnetische Wellen zu. Ja, wenn die eine bestimmte Frequenzlänge haben und diese Frequenzlänge, also die Länge der Wellenlänge, hat ein teilbares oder ein Vielfaches von einer biologischen Struktur, zum Beispiel einer Membranstruktur oder irgendeiner Zellkernstruktur oder weiß der Kuckuck was, dann gehen die in Resonanz miteinander. Und dieses Resonanzphänomen, das hat Fröhlich in den 70er Jahren schon untersucht mit ganz normalen elektromagnetischen Wellen. Das ist gut bekannt, da gibt es auch physikalische Modelle dazu, warum das so ist und wie das funktioniert. Das wird komplett ausgeblendet in der gesamten Diskussion. Ich habe noch nie irgendeine Studie gesehen, also ich muss auch gestehen, ich habe mir nicht alle angeguckt, aber ich habe mir einige angeguckt. Ich habe noch nie eine Studie gesehen, die über dieses Resonanzphänomen überlegt hätte, wie biologische Strukturen darauf reagieren. Wir wissen, dass zum Beispiel Calciumkanäle geschaltet werden und derlei Dinge. Aber man weiß nicht genau, warum. Ich denke, der Schlüssel ist tatsächlich dieses Resonanzphänomen. Das heißt, man müsste sich gut überlegen, welche Frequenzen erzeugen welche Wellenlängen und mit welchen biologischen Strukturen können diese Wellenlängen in Resonanz treten. Und dann gäbe es möglicherweise sogar Frequenzen, die unproblematisch wären.
Mhm. Ja? Ein Experte, der ja da sehr stark in der Forschung drin ist, ist ja der Dr. Mutter. Ja. Er war mal kürzlich da und hat mir ein Zitat gesagt von ihm, was mir heute noch in den Knochen steckt. Und zwar hat er formuliert, die junge Generation von heute ist die erste Generation, dass die Eltern nicht überleben wird.
Das ist ein ziemlich typisches Zitat von ihm, ja.
Ich, Ja, und da hat er wirklich massiv auf Studien auch belegt, dass dieses ganze 5G wirklich gefährlich sei. Allerdings sagt er auch, dass 4G ist schon genau gleich gefährlich. Mhm.
Ich denke mal, wir haben wenig Ahnung davon, wie das wirkt, weil wir es einfach eingeführt haben, ohne uns zu überlegen, was hat es für Wirkung. Wenn man sich mal überlegt, bei jedem Popes-Arzneimittel werden mengenweise Studien verlangt, dass es nicht auf die Genetik wirkt, dass es keinen Krebs auslöst, dass es nicht giftig ist, welches die Dosis ist, mit der es giftig wird. Dann werden Wirksamkeitsstudien verlangt. All das wird verlangt, damit man ein einziges Arzneimittel gegen, sagen wir, Kopfschmerzen oder Halsschmerzen auf den Markt bringen kann. Das ist ein Prozess, der dauert in aller Regel 4 bis 6 Jahre, wenn es reicht. Und dann nennt man das einigermaßen sicher und einigermaßen effektiv. Und selbst dann kommen noch nach 5 oder 10 Jahren bei diesen Arzneimitteln Effekte zutage, die dann dazu führen, dass es wieder auf den Markt genommen wird. Und hier stellen wir eine neue Technologie in die Landschaft, ohne dass wir uns auch nur die geringsten, aber auch nur die geringsten Überlegungen machen, ob das nicht unter Umständen schädlich ist. Das Einzige, was gemacht wird, wird, dass an der Dummy-Puppe die Strahlung angebracht wird und gemessen wird, wie tief dringt die ein. Ja, wie blöd muss man denn sein? Wir sind doch keine Dummy-Puppen. Wir sind ja reaktive und autonome biologische Systeme, die reagieren auf alles Mögliche. Es gab vor kurzem mal eine Studie von, ich glaube, griechischen Forschern, die haben an Drosophila-Fliegen die Wirkung unterschiedlicher Formen von Strahlung getestet und haben festgestellt, dass die Strahlung, die von diesen modernen Handys, Mobilfonen, also die haben auch zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber als eine der wenigsten Studien naturalistische Strahlung genommen und nicht künstlich erzeugte Dauerstrahlung. Mhm. Das ist ja auch ein Problem, dass vieles in der Forschung mit künstlich erzeugter, unnatürlicher Dauerstrahlung gemacht wird, dann kommt nichts raus und dann sagt man, es sei unschädlich. Aber das war jetzt eine der ersten Studien, die echte Handys verwendet hat, also so wie sie halt im Leben rumlaufen, und zeigt damit, dass weder die Dauerstrahlung noch die gepulste Strahlung, sondern diese natürliche Strahlung die zentrale ist, die die genetischen Brüche bei den Drosophila-Fliegen verursacht und verschiedene andere Probleme. Und zwar offensichtlich deswegen, weil dauernd sich was ändert. Ja, also das scheint so zu sein, dass unser Organismus sich an alle möglichen Umgebungsreize und Störungen ganz gut anpassen kann, solange wir sozusagen uns darauf einstellen können. Aber wenn sich das permanent ändert, dann scheint es unser System zu stören. Das ist jetzt anscheinend ein Argument, dass das, was ich vorher sagte, von der Frequenzmodulation etwas konterkariert. Und es könnte auch sein, dass das zwei ganz unterschiedliche Prozesse sind. Dass auf der einen Seite die dauerhafte Störung der Anpassungsleistung und auf der anderen Seite die Frequenzresonanz mit einer bestimmten Frequenz zusammengehen, wissen wir ja nicht, weil wir es nicht gut untersucht haben. Ne?
Gibt es eigentlich eine Untersuchung, dass wir heute ja kaum mehr Insekten in der Luft haben, hier einen Zusammenhang zu sehen zum jetzigen bestehenden 4G-Netz?
Weiß ich nicht genau. Ich weiß von Untersuchungen, die zeigen, dass der Insektenrückgang massiv ist. Und es gibt ein paar Untersuchungen zu Bienen, das weiß ich. Die haben versucht, das zu untersuchen, aber wie gut sie sind und wie zuverlässig ist mir nicht bekannt. Und da würde ich jetzt auch kein Urteil dazu abgeben wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da Zusammenhänge bestehen, weil Insekten reagieren zum Beispiel auf ultraviolette, also Bienen können ultraviolettes Licht sehen und die Größe von den Insekten könnte durchaus eine Größenordnung sein, die mit irgendwas mit den Wellenlängen der 5G oder 4G-Strahlen in Resonanz treten kann, entweder durch die Teilbarkeit, also die Wellenlängen sind ja größer, aber dass die eine Teilbarkeit durch diese Wellenlängen aufweisen, der Größe ist denkbar, müsste man, glaube ich, untersuchen.
Darf ich noch so ein kleines Bild zeichnen und dich fragen, ob das korrekt ist? Wir haben zu Hause eine Mikrowelle stehen, hat ja die auch diese 2,4 Gigahertz. Ja. Ich lege da ein Huhn rein, 30 Minuten, es ist gar. So, dieses Netz haben wir jetzt schon auf uns über die Handystrahlen und 5G ist eigentlich nur noch die Wattzahl ein bisschen noch höher und noch mehr Antennen. Sind wir dann nicht eigentlich als biologische Systeme, als Mensch, lebend in einer großen angelegten Mikrowelle drin?
Naja, von der Energie her nicht, weil es natürlich viel, viel weniger Energie ist als die Mikrowelle, die das Hühnchen gart oder den Tee wärmt oder die Suppe aufheizt. Das nicht, aber von der Frequenz eben schon. Ne? Und das ist eben genau das, worauf ich hinweisen möchte. Wir haben keine Ahnung, wie stark die Frequenz durch Kopplungsprozesse auf biologische Systeme wirkt, weil wir immer nur auf die Energie geguckt haben. Und das halte ich für einen großen, großen Fehler.
Was wäre dein Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer?
Es ist eigentlich ganz einfach. In unserer Kultur und in unserer Ökonomie bestimmt der Verbraucher. Ja? Wenn ich kein Asbest in meinem Haus haben will, dann darf ich keine asbestverseuchten Isolationen kaufen. Wenn ich keine Fluorkohlenwasserstoffe in meinem Anstrich haben will, dann darf ich keine Fluorkohlenwasserstoffe kaufen. Wenn ich keine 5G-Strahlen haben will, dann darf ich keine Handys kaufen. Ganz einfach.
Aber wenn ich jetzt die junge Generation anschaue, die sagen, ja, zu 5G schwierig. Eigentlich nur eins, cool.
Ja, ist natürlich schwierig, weil darum sage ich ja, da wurde eine Technologie importiert und eingebracht, ohne dass man sich überlegt hat, wie sinnvoll ist das und wie schädlich ist das möglicherweise. Jetzt haben wir natürlich diese Technologie und viele Leute sind so davon abhängig, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, ohne sie zu leben. Und das macht das Ganze natürlich noch um Hausnummern schwieriger. Deswegen ist eigentlich aus meiner Sicht das Einzige, was tragbar ist, vielleicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen Regulatorien von der Politik, die sich auf Daten der Wissenschaft stützt, die man erstmal gut erzeugen müsste und zur Kenntnis nehmen, diejenigen, die es gibt. Und das andere ist die Verbraucherseite. Denn wenn Leute das Zeug nicht verwenden, dann wird es nicht angeboten. So einfach ist die Welt. Dann darf ich mir eben keinen Tesla kaufen, der selber fährt. Dann muss ich mir halt unter Umständen überlegen, ob ich jeden Mist auf dem Handy nachgucken muss oder ob ich zwischendurch mal an ein Buch greife oder mein Gedächtnis ein bisschen aufpäppel. Ich habe zum Beispiel eins, das verwende ich nur als Notfalltelefon, wenn ich irgendwo gestrandet bin mit dem Zug und ein Taxi brauche oder wenn ich irgendeine TAN-Nummer brauche für eine Kreditkartentransaktion, weil mittlerweile geht es ja nicht mehr anders. Aber das habe ich erstens immer ausgeschaltet und zweitens weiß niemand die Nummer, nicht mal ich.
Klar, ein bisschen andere Generation. Ja. Ich habe es auch noch gelernt ohne. Heute bin ich doch auch irgendwo ständig in diesem Netzwerk drin. Aber die jungen Leute sind so aufgewachsen, dass man das
ja,
einfach
klar.
hat.
Oder? Aber die jungen Leute können ja auch nur weiter aufwachen und vielleicht darüber hinaus aufwachen. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Aber
also kann man als Appell auch sagen, dass wir alle gut beraten wären, kritisch zu sein zu diesem neuen
würde
Netzwerk,
ich sagen.
Sich da wirklich Studien geben zu lassen oder erarbeiten zu lassen durch die Regierung?
Ja, es gibt ja schon relativ viele. Ne? Ich meine, zum Beispiel die eine, die zeigt, dass diejenigen Männer, die Telefone in der Hosentasche haben, um, weiß nicht genau, 30% niedrigere Beweglichkeit ihrer Samen haben.
70%
ja? oder
weniger
70, Spermien. Ja. Ja, kann ja sein. Ja. Das ist jetzt nur eine Querschnittstudie, aber das müssen wir natürlich jetzt an großen Populationen im Längsschnitt untersuchen und eigentlich idealerweise randomisiert gegen eine Kontrollbedingung, die ein Telefon in der Tasche hat, das nie angeschaltet ist. Dann sähe man, was da passiert. Ne? Mhm. Aber es macht ja niemand.
Traurig. Danke ganz herzlich für diese Sichtweise von dir, die total logisch ist und vernünftig und mir ein ganz anderes Bild gezeigt hat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nämlich nicht alles zu verteufeln, sondern zu fragen, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Und dieser Ansatz fand ich jetzt ganz, ganz wichtig. Brauchen Sie 5G, dann ist die Sichtweise klar, brauchen wir es nicht? Dann können wir uns das auch mal sehr kritisch auseinandersetzen und vielleicht auch verhindern, dass so etwas gebaut wird. Und wenn wir der Meinung sind, das ist gut und wir brauchen es, dann setzen wir das natürlich selbstverständlich auch ein. Aber ich finde, es muss kritisch betrachtet werden und ich bin stolz und glücklich darüber, dass wir Schweizer hier wieder mal eine gute Rolle eingenommen haben und das jetzt zuerst mal gut überprüfen, bevor es umgesetzt wird. So, danke ganz herzlich Ihnen, liebe Zuschauer. Für Zuschauer, bitte teilen Sie auch diese Sendung weiter. Das ist meiner Erachtens doch sehr wichtig, wenn man einen Professor Wallach hört, seine Sichtweise einfach noch weiter zu verbreiten. So, alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.